Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Für viele ist es leider noch ein Tabuthema. Die Rede ist heute vom weiblichen Zyklus. Für viele Frauen ist er verbunden mit Stimmungsschwankungen oder Schmerzen. Es gibt aber auch Frauen, die ihr Leben bewusst nach der hormonellen Veränderung während dem Zyklus ausrichten. Welche Vorteile hat das für eine Frau und was würde es für unsere Gesellschaft bedeuten, wenn Frauen konsequent nach dem Zyklus würden leben?
Das ist der Durchblick. Wir liefern Antworten aus der Wissenschaft auf die Fragen, die euch bewegen. Das ist «Scientainment» mit Daniel Fanslau.
Es ist in den sozialen Medien schon gang und gäbe, dass zum Beispiel Influencerinnen sagen, dass sie je nach Zyklusphase zum Beispiel proteinhaltiger essen. Und es gibt auch Spitzensportlerinnen, die zyklusbasiert trainieren. Uns nimmt es Wunder, was das genau heisst und ob es aus wissenschaftlicher Sicht Sinn macht. Die Fragen klären wir zusammen mit der Brigitte Lehners, Direktorin von der Klinik für Reproduktionsendokrinologie am Unispital Zürich. Sie forscht zum weiblichen Zyklus. Herzlich willkommen im Durchblick.
Vielen Dank für die Einladung.
Und Adrian Rothenbühler, er ist unter anderem Dozent an der Sporthochschule Zmattlingen, ist Trainer des Jahres 2019 und hat mehrfach Spitzensportlerinnen erfolgreich mit dem Wissen vom weiblichen Zyklus trainiert. An Ihnen herzlich willkommen im Durchblick.
Hallo, merci vielmals für die Einladung.
Ja, es ist ein Gesetz von der Natur, dass Frauen im gebärfähigen Alter jeden Monat ihre Mens haben und ihre hormonelle Zusammensetzung im Körper sich in diesen Tagen verändert. Im Laufe von Monaten tut sich die Gebärmutter so auf eine mögliche Befruchtung vorbereiten. Darüber hinaus ist man aber so ein bisschen in der Wissenschaft uneinig, ob es jetzt Sinn macht oder nicht so Sinn macht, sein Leben nach dem weiblichen Zyklus auszurichten. Und dass wir vielleicht schon mal einfach so einsteigen mit ihrer Position, würde es mich jetzt wundern, je von Ihnen, was Sie eigentlich grundsätzlich von dem halten. Ich würde gerne mit Ihnen, Frau Lehners, anfangen.
Sehr gerne. Also Sie haben es richtig beschrieben, dass der weibliche Zyklus mit hormonellen Veränderungen verknüpft ist. Es ist aber so, dass Frauen sehr individuell auf diese Veränderungen reagieren. Es gibt Frauen, die spüren sehr starke Veränderungen und es gibt andere Frauen, die spüren kaum Veränderungen oder sogar gar keine. Mhm. Und deswegen denke ich, das individuelle Empfinden, die Einzigartigkeit jeder Frau ist fast der wichtigere Punkt, wo man dann schauen muss, welche weiteren Einflüsse da auch wirken. Und grundsätzlich denke ich, gut darauf aufzupassen, wie es einem geht und das in den Alltag, in die berufliche Tätigkeit einzubringen, ist immer sinnvoll.
Mhm. Also man kann schon mal festhalten, es allgemeine Aussagen lohnt sich nicht machen, es ist individuell. Trotzdem möchten wir heute vielleicht gewisse Muster ausarbeiten zusammen. Mhm. Herr Rothenbühler, was ist Ihre Haltung grundsätzlich dazu?
Ja, ich würde gerne aus der Perspektive von zwei Rollen antworten. Die eine Rolle ist als Trainer. Als Trainer sucht man immer den optimalen Trainingsplan, den es gibt. Mhm. Das ist bei Männern so, aber ist auch bei Frauen so. Und wenn ich den optimalsten individuellen Trainingsplan suche, dann komme ich nicht um den Zyklus herum. Also muss ich mir auch überlegen, hey, kann ich den in irgendeiner Art integrieren? Hey, kann ich das Training optimieren, dass ich eben zu diesem Trainingsplan komme? Mhm. Also spielt es eine Rolle. Ich komme nicht drum herum. Und die zweite Rolle ist ein Vater, als Vater von einer heranwachsenden Tochter, 15, wo ich auch muss sagen, ja, es spielt ja, ja, das ist der Moment, wo der Zyklus anfängt, wo man muss lernen leben mit dem Zyklus, und wo ich auch versuche, ihr auch mitzugeben, dass es halt ein Bestandteil ist und es immer darum geht, wie dass man mit dem Bestandteil umgeht. Hm.
Also sehr differenzierte Meinungen. Wir werden später also die Faktenlagen anschauen, was für Studien es gibt zu diesem Thema. Eine Frau, die nicht mehr darauf verzichten würde, ihr Leben nach dem weiblichen Zyklus auszurichten, ist die 44-jährige Josiane Hosner. Sie hat sogar ein Buch darüber geschrieben und gibt Vorträge zum Thema. Und um sich das vorstellen können, hat sie den Monatszyklus in die vier inneren Jahreszeiten eingeteilt. So fängt immer nach der Mens quasi der innere Frühling an. Meine Kollegin Sabine Steiger hat Josiane Hosner in ihrem Atelier besucht.
Zyklisch zu leben heisst, dass man zuerst einmal anerkennt oder weiss, dass man überhaupt einen Menstruationszyklus hat. Also, dass man das wie auf dem Schirm hat von der Menstruation gehört zu dem Zyklus, ist einfach nur ein Viertel von dem. Und da hat es noch drei andere Abschnitte, drei andere Phasen. Und für mich persönlich heisst zyklisch leben, zum Wissen sicher immer an welchem Zyklustag dass ich bin und zu welcher Phase dass das gehört vom Zyklus und zu erkennen oder zu lernen, damit umzugehen, wie es mir dann geht, wie meine Energie ist, wie meine Toleranz, meine Geduld, wie mein Alltagsgefühl ist, was ich sollte an diesem Tag bewältigen. Und dann, dass ich mir so ein bisschen wie meine verschiedenen Strategien aneigne, eben wenn ich mega voll Energieschub bin und alles kein Problem ist. Aber es gibt natürlich auch die anderen Zeiten bei mir, und ich finde, hey Leute, wir sind immer alle zu laut und zu schnell und ich habe keinen Bock auf das, was ich machen sollte. Und die Hei harzt und klemmt und es ist so streng. Also das wechselt sich ab, diese Phase. Und das zu wissen, an was das liegt, was da die Gründe sind, finde ich einfach das Spannendste am zyklischen Leben.
Es ist eigentlich ein schöner Gedanke, so durchs Leben zu gehen, nach dem Zyklus zu leben. Nur unser Leben ist ja sehr gestresst, mit Ausseneinflüssen, und es wird immer gestresster. Man kann ja dann nicht immer sagen, oh, sorry, ich bin jetzt im Herbst oder im Winter. Wie macht man das?
Für mich ist das Zykluswissen eine Erleichterung in meinem Alltag. Also es tut nicht mir noch mal etwas dazufügen, wo ich jetzt auch noch muss drauf schauen oder wo ich jetzt auch noch muss erfüllen. Es ist eher, dass ich mich wie viel, viel besser verstehe und weiss, okay, wie bin ich drauf? Warum habe ich jetzt gerade so reagiert? Warum nervt mich jetzt gerade alles? Oder wo muss ich aufpassen, dass ich eben nicht zu allem Ja sage, weil ich finde, ja, ist alles easy, weil ich eben gerade im inneren Sommer bin oder so.
In welcher Phase vom Zyklus bist denn du jetzt gerade? Und was heisst das für dich? Wie fühlst du dich?
Ich bin jetzt gerade an meinem Zyklustag 12 und das heisst, ich bin gerade so in meinen inneren Sommer hineingerutscht. Das heisst auch, dass vor 12 Tagen hat meine Menstruation angefangen und dort immer am Zyklustag 1 fängt einfach ein neuer Zyklus an. So kann man das durchzählen. Und was es für mich heisst, das ist für mich eine Phase, in der ich sehr entspannt drauf bin, wo es mir sehr ring geht, wo ich sehr gerne viel arbeite und schnell arbeite und kann vernetzt denken und Multitasking ist kein Problem. Ich kann einfach sprudeln und ich kann drauf los und ich habe am Abend immer noch ein bisschen vorige Energie. Und das ist so der innere Sommer. Fällt mir sehr einfach, um durch den Tag zu gehen.
Ich kann mir eben vorstellen, dass wenn man ja als Frau zyklusbasiert lebt, dass man vielleicht Gefahr läuft, sich wie auch so ein bisschen als Opfer darzustellen. Also wenn man sagt, ja, hey, sorry jetzt für das schlechte Interview, ich bin jetzt am Zyklustag 1, ich habe gerade meine Mens. Ich kann jetzt halt einfach nicht mehr. Oder all die, die ja so die, jetzt sind ja modern so die Uhren, oder? Wo einem Sportuhren, und wenn einem dann die Sportuhr am Morgen sagt, hey, sensationell, haben sie geschlafen, 90% und 3 Stunden Tiefschlafphase, und dann fühle ich mich automatisch besser. Ich denke, hey, super. Wie wenn mir meine Uhr sagt, hey, total schlecht. Und dann denke ich, oh shit, nein, heute ist eh ein schlechter Tag, ich habe ja schlecht geschlafen. Nur wie es mir die Uhr vorgibt. Ist das nicht ein bisschen Gefahr?
Ja, die Gefahr, dass der Zyklus einem vorgibt, wie man sich fühlen sollte, die kann auf den ersten Blick herum sein. Aber je mehr, dass man sich mit dem Thema beschäftigt, dunkt es mich, dass man wirklich ein gutes Gespür für sich selber überkommt. Ich finde auch nicht, es gibt eine schlechte Zyklushälfte und eine gute Zyklushälfte. Für mich ist eigentlich wirklich das grosse Wunder auch in dieser zweiten Zyklushälfte, wenn sich eben etwas verändert in mir drin.
Frau Lehner, Sie haben jetzt Frau Hosner gehört, dass sich da gerade energiegeladen gefühlt. Sie ist gerade in den Sommer gerutscht von ihrem inneren Zyklus, wie sie das selber beschreibt. Wenn Sie als Professorin, die intensiv zu dem forscht, wenn Sie das hören, was sagen Sie zu dem? Macht das Sinn, so Bilder zu haben, oder ist das für Sie ein bisschen vereinfacht?
Ja, ich denke, ich kann dann das anknüpfen, was ich eben gesagt habe. Ich glaube, Frauen sind unglaublich vielfältig und ich glaube, das ist ein sehr persönlicher Erfahrungsbericht und als solcher sicherlich legitim, und wenn es für sie sinnvoll ist und hilft, das Leben schöner zu machen, wunderbar. Mhm. Unsere Forschungsergebnisse, wo wir uns zum Beispiel damit beschäftigt haben, wie Stimmung über den Zyklus variiert, oder wie, ich sag mal, Gehirnleistungen über den Zyklus variieren, die haben keine Schwankungen gezeigt. Ja?
Das ist erstaunlich, wenn man das hört, weil man es im Alltag wie anders erfährt.
Ja, ich glaube, es gibt viele Mythen, es gibt viele Erwartungen, die daran geknüpft sind, weil man immer gehört hat in der Phase vor der Regelblutung, da geht es einem nicht so gut. Und ich glaube, es gibt alles. Also wenn wir Patientinnen in der Sprechstunde sehen, dann gibt es welche, die eben diese Veränderungen erleben. Aber es gibt eben auch die anderen. Und deswegen glaube ich, dass man sehr, sehr vorsichtig damit sein muss, dass man so einen Topf über alle Frauen stülpt. Sondern ich glaube, egal ob es jetzt um Sport geht, ob es um Medizin geht, ob es um Alltagsgestaltung und so geht, muss man wirklich sehr, sehr individuell schauen, wie ist es bei der konkreten Frau, die mir gegenüber sitzt und welche Einflussfaktoren sind da wichtig? Und das kann Zyklus sein, das kann aber auch was ganz anderes sein.
Also gemäß Ihrer Studie gibt es da keinen Zusammenhang zwischen Stimmungsschwankungen oder eben kognitiver Leistungsfähigkeit und dem Zyklus. Ein bisschen anders sieht es, glaube ich, bei PMS aus, oder? Bei dem prämenstruellen Syndrom.
Ja. Das ist aber was ganz anderes. Also wir haben in unseren Studien bewusst unterschieden, ob es wirklich gesunde Frauen sind, die jetzt eben nicht die Auffälligkeit eines prämenstruellen Syndroms hatten. Und ich glaube, dass das eben genauso ein Unterschied ist, dass es bestimmte Frauen gibt, die eben sehr auf Hormonschwankungen reagieren, die eben hormonassoziierte Auffälligkeiten haben. Und da wäre eben dieses prämenstruelle Syndrom sicherlich eine. Und selbstverständlich haben diese Frauen dann große Stimmungsschwankungen und auch weitere Symptome.
Es ist aber so, dass der weibliche Zyklus hormonelle Schwankungen unterliegt. So durchläuft eine Frau jeden Monat 4 verschiedene Phasen. Wir haben darum so als Zusammenfassung und Überblick ein kurzes Erklärvideo dazu vorbereitet.
Den weiblichen Zyklus kann man in 4 Phasen unterteilen. Die 4 Phasen durchlaufen gesunde Frauen ab der ersten Periode durchschnittlich alle 28 Tage bis zu der Menopause. Währenddessen durchlebt der Körper Hormonschwankungen und Veränderungen. Jede Phase hat einen Einfluss darauf, wie sich die Frau fühlt. Anfangen tut alles mit der Menstruation. In dieser Zeit wird die Gebärmutterschleimhaut, die sich während dem Zyklus aufgebaut hat, zusammen mit den unbefruchteten Eizellen ausgeschieden. Die Hormone Progesteron und Östrogen sinken auf den Tiefpunkt. In dieser Zeit fühlt man sich teilweise müde, launisch und hat nur wenig Energie. Viele ziehen sich eher zurück und brauchen Ruhe. Mit dem Start der Menz fängt auch die Follikelphase an. In dieser Zeit bildet sich Follikel in den Eierstöcken. Dann hat man mehr Energie und Ausdauer. Die Laune wird besser und man wird selbstbewusster. Die Glückshormone Serotonin und Dopamin nehmen zu. In der Ovulationsphase, genau bei der Mitte des Zyklus, wird eine reife Eizelle aus dem Follikel freigesetzt. Die wandert in die Eileiter, wo sie darauf wartet, dass sie befruchtet wird. In dieser Zeit hat man sehr viel Energie, fühlt sich gut, selbstbewusst und hat dank der Hormone eine gute Ausstrahlung. Der Körper ist in Höchstform. Die letzte Phase des Menstruationszyklus ist die Lutealphase. Im Eierstock bildet sich ein Gelkörper. Der setzt Hormon Progesteron und Östrogen frei, die dafür sorgen, dass die Schleimhaut der Gebärmutter dicker wird. Die bildet die Basis für eine Schwangerschaft. Eine befruchtete Eizelle könnte sich dort einnisten. Wenn die Eizelle aber nicht befruchtet wird, fallen die Hormone nach etwa 12 bis 16 Tagen nach dem Eisprung ab und lösen so die Menstruation aus. Am Ende dieser Phase haben viele Frauen PMS-Beschwerden. Es kommt zu Wasser-, Fetteinlagerungen und Stimmungsschwankungen. Die Energie nimmt ab. Und wenn das dann durch ist, fängt das Ganze wieder von neuem an. Im ganzen Leben durchlebt eine Frau den Zyklus also ungefähr 450 Mal.
Eine Frau durchläuft also die 4 hormonellen Phasen jeden Monat. Jetzt sagt man auch, wir Menschen sind hormongesteuerte Wesen. Frau Lenas, da können Sie mir doch nicht sagen, dass das keinen Einfluss hat, laut Ihrer Studienlage, die Sie trotzdem irgendwie haben. Das scheint mir doch irgendwie eine grosse Diskrepanz zu sein. Irgendwie. Ich komme nochmal darauf zurück.
Ja, also ich würde das absolut unterstützen und unterstreichen. Selbstverständlich haben Hormone große Wirkungen. Mhm. Die Frage ist nur, haben Sie das bei allen Frauen gleich? Und was für Wirkungen sind das? Mhm. Ja, also zum Beispiel braucht man Östrogen, was entsteht, wenn ein Eibläschen heranreift, auf jeden Fall, um Schleimhaut aufzubauen. Das hat auch auf die Scheidenwand im Zusammenhang mit Sexualität massivste Auswirkungen. Mhm. Aber diese Befindlichkeiten, das ist eben dann sehr, sehr schwierig, so eindeutig zuzuordnen. Mhm. Ja? Und um Ihnen noch ein Beispiel zu geben, man hat bei Frauen mit diesem prämenstruellen Syndrom, also die wirklich eine Erkrankung haben, hat man Hormone gemessen. Und wenn sie die messen, sind die genau gleich wie Frauen, die das nicht haben. Das heißt, es geht nicht um absolute Hormonwerte, sondern es geht wirklich um individuelle Reaktionsmuster, die teilweise damit zu tun haben, dass Hormone auch Neurotransmitter, das heißt Botenstoffe im Hirn sind und da aber sehr, ja, individuelle Wirkungen haben. Mhm.
Es geht also wirklich nicht nur um den absoluten Wert von Hormonen, es geht am Schluss um das Gesamtsystem Mensch, genau. Kann man eigentlich sagen, oder um das System, der weibliche Körper, oder? Mhm. Trotzdem, Sie sind jetzt da kritisch ein bisschen eingestellt, natürlich unterstützt von Ihren eigenen Studien. Wenn würde es aus Ihrer Sicht trotzdem Sinn machen, oder für welche Frauen würde es Sinn machen, das Leben mehr nach dem Zyklus auszurichten?
Also ich würde da wirklich nach dem subjektiven Erleben gehen. Ich finde, wenn das eine Ressource ist, um das Leben einfacher zu gestalten oder um bestimmte Reaktionen zu erklären und dann vielleicht auch souveräner damit umzugehen, dann finde ich das absolut sinnvoll, das zu integrieren. Aber genauso wie wenn Sie die Ehekrise haben und da Ihre Stimmung durchhängt, ist das vielleicht auch nicht gerade der beste Moment jetzt, andere wichtige Dinge im Leben zu regeln. Ja, und so glaube ich, Zyklus ist ein Element von ganz vielen, wenn es hilfreich ist, unbedingt nutzen, aber nicht mit der Idee daran geben, bei allen Frauen ist das genau gleich und bei allen Frauen hat der Zyklus so eine massive Auswirkung.
Das kommt ja auf die Lebenssituation drauf an, wo die Frauen drin sind. Wir kommen dann gar nachher noch ein bisschen auf das Thema Spitzensport oder generell solche körperliche Leistung mit Ihnen, Herr Sprecher Rodenbühler. Wie immer in der Wissenschaft ist es so, es gibt Studie und dann gibt es auch noch andere Studien. Und eine Studie, die wir gefunden haben in der Recherche in dem Zusammenhang, ist beispielsweise eine aus Hamburg von der Abteilung Neuroendokrinologie am Zoologischen Institut, wo zum Schluss kommt, dass der weibliche Zyklus zum Beispiel das Lernverhalten kann beeinflussen. Mhm. Also mit anderen Worten, dass der Zyklus da vielleicht einen Einfluss hat letztendlich auf die kognitive Leistung. Kennen Sie diese Studie und was könnten Sie da entgegnen?
Sie müssen sich sehr, sehr sorgfältig angucken, wie die Studien gemacht sind. Dieses Fachgebiet ist ja ein Gebiet, wo, wenn das optimal läuft, wirklich Psychologen, die sich mit Reaktionen der Psyche eben besonders ausgucken, mit Endokrinologen, die sich mit den Hormonen auskennen würden, zusammenarbeiten. Mhm. Viele dieser Studien haben nur einen Zyklus gemessen. Bei vielen dieser Studien sind Hormone nicht bestimmt worden, sodass man Zyklus Phasen nur errechnet hat. Und man weiß zum Beispiel aus einem Experiment, wo man Beschwerden, die an den Zyklus geknüpft sind, untersucht hat und der Hälfte der Studienprobandinnen die richtige Zyklusphase genannt hat, der anderen Hälfte aber die gegenteilige, dass das, was man denen auf den Weg gegeben hat, in welcher Zyklusphase sie dachten, dass sie wären, eine viel stärkere Auswirkung auf die genannten Symptome hatte, als die Zyklusphase, in der sie faktisch waren. Mhm. Und wenn man die Studien, worauf solche Mythen auch basieren, anguckt, dann haben ganz, ganz viele von denen methodische Mängel. Mhm. Zu kleine Fallzahlen, nicht die richtigen Messmethoden, entweder die psychischen oder die hormonellen Faktoren nicht adäquat gemessen. Ich bin wirklich mit der Erwartung an unsere Forschung rangegangen, dass wir Unterschiede finden würden. Mhm. Und wir haben wirklich so eins der größten Kollektive da gemessen. Wir haben auch bei Kinderwunschpatientinnen, wo Hormonwerte noch viel stärker schwanken, weil man durch das Heranreifen von mehreren Eizellen sehr, sehr hohe Östrogenspiegel hat. Die haben wir auch untersucht. Und auch da haben wir keinen Unterschied gefunden. Mhm. Ja, und deswegen ganz, ganz vorsichtig mit Studien immer sehr genau angucken, was ist wie gemacht worden und erlaubt es wirklich, die Schlussfolgerung sauber zu ziehen.
Es gibt auf der einen Seite gibt's die Studienlage, auf der anderen Seite gibt es die persönliche Erfahrung. Genau. Das haben Sie auch schon gesagt, wenn das eine Ressource ist, die einem kann helfen, ein angenehmeres, besser, schöneres Leben zu führen, schlussendlich, dann ist das eine Ressource, die man kann nutzen kann. Interessant ist da vielleicht auch die Erfahrung von der Expertin aus der Praxis, wenn man so will sagen, der Josiane Hosner. Sie glaubt nämlich durchaus, dass der Zyklus keinen Einfluss muss haben auf die Leistung.
Das eine ist sicher, dass wenn wir genug Energie haben, genug Schlaf, genug Ruhe und dann irgendetwas Denkintensives leisten müssen. Und wir haben aber die äußeren Umstände, die stimmen. Dann kann man wirklich alles abliefern. Also das glaube ich auch, dass man Menstruation macht uns nicht dumm oder die macht uns nicht lernunfähig oder so. Aber je nachdem, wie es einer Person geht während der Menstruation, das kann wiederum einen Einfluss haben. Und auch das belegen Studien, dass einfach so viele Menstruierende unter Schmerzen leiden und während Schmerzen die gleiche Leistungsfähigkeit im Denken abzuliefern, dort wird es schwierig. Oder einfach, dass ein Körper ja, anders reagiert auf eine Menstruation, dass vielleicht die paar Nächte vorher der Schlaf nicht gut war. Das ist auch so ein typisches Anzeichen manchmal vor der Menstruation. Und eine Person nach 3-4 Nächten, wenn du nicht gut geschlafen hast, ja, kann ich schon sagen, jetzt auch von mir persönlich, da geht meine Leistungsfähigkeit die geht schon runter. Mhm. Aber wie gesagt, ausgeruht während der Menstruation, ohne Ablenkung, mich auf etwas fokussieren, das klappt tipptopp.
Also man merkt, man kann die Menstruation oder die Zyklus einfach nur isoliert anschauen. Es sind verschiedene Faktoren, die da reinspielen. Wo das sehr zum Tragen kommt, ist im Sport, vor allem im Spitzensport. Man probiert alle Faktoren irgendwie zu optimieren oder nach diesen Umständen und Einflüssen irgendwie zu trainieren und zu leben. Herr Rothenbühler, Sie trainieren die Spitzenathletinnen mit dem Wissen rund um den Zyklus. Ich nehme jetzt mal an, ganz generell dürften Sie vielleicht ein eine andere Haltung haben als Frau Lehner, so eher sagt, aufgrund von der Studie, es hat nicht so einen Einfluss.
Vielleicht enttäuschend? Nein, ganz generell nicht, weil ich das Gefühl habe, es ist hoch individuell. Mhm. Und jeder Trainingsplan, wie ich eingangs erwähnt habe, muss hoch individuell sein, dass er optimal auf die Athletin nachher abgestimmt ist und dann ein optimales Resultat kann erzielen kann. Darum bin ich eigentlich auch ein bisschen gleicher Meinung, dass man muss versuchen muss, ja, den Zyklus als wichtigen Bestandteil anzuschauen. Wenn man einen Trainingsplan zum Beispiel entwickelt, wenn man eine Leistungssteigerung erzeugen will. Aber ja, da gibt es auch andere Befindlichkeiten. Frau Lehners hat es erwähnt, bei mir ist meistens nicht, ist jetzt nicht gerade die Krise, aber vielleicht eine Beziehungskrise, die auch einen grossen Einfluss hat auf Leistungserbringung. Also es sind all die Elemente, die dazu führen, wir sagen dem im Sport, zu einem Readiness-Faktor, wie ready ist jemand für die nächste Belastung, für die nächste Trainingseinheit. Und der Zyklus ist ein Element da drin. Ich finde einfach, dass gerade im Zusammenhang mit Zyklus und Sport hat der Zyklus eigentlich Türen geöffnet. Türen geöffnet für die Athletin per se, wo es ein Gender-Data-Gap gibt. Also alle Trainingssysteme, die man entwickelt hat, die haben für Männer entwickelt. Und diese Türen sind durch den Zyklus aufgegangen. Und was ich jetzt auch ein bisschen als meine Aufgabe als Ausbilder verstehe, ist, das jetzt wieder in neue andere Dimensionen zu bringen, weil es gibt ganz viele andere Facetten im Training mit Frauen, die unglaublich viel spannender sind, aus meiner Sicht. Mhm. Was eben zum Beispiel physiologisch passiert, wenn man diese Trainings macht, wenn man diese Trainings macht. Aber ich bin unglaublich dankbar, dass der Zyklus die Tür aufgestossen hat, überhaupt, dass wir überhaupt in dieser Diskussion sind, dass wir heute hier sitzen und über diese Themen überhaupt reden. Mhm. Für mich ist wichtig, dass man vielleicht auch noch Begriffe ein bisschen klärt. Ihr habt jetzt immer das Wort Zyklus basiert ins Spiel gebracht. Mhm. Ich habe lieber im Kontext mit dem Sport Zyklus optimiert. Das heisst, ich tue das Training anhand vom Zyklus optimieren. Und das heisst nicht, generell in dieser Phase muss ich das machen und dann darf ich nur das machen, sondern das heisst optimieren anhand vom Profil von einer Athletin. Das heisst, wie sie den Zyklus erlebt, wo treten Beschwerden auf, gibt es auch Momente, wo eine Athletin spürt, dass sie leistungsbereiter ist. Also kann ich dort optimieren. Es gibt einen weiteren Begriff, und den versuche ich ein bisschen aus der Diskussion immer wieder rauszubringen, überall. Es ist Zyklus gesteuert. Mhm. Und dort, das wäre dann auch der Moment, wo man würde sagen, jetzt nehmen wir die hormonelle Situation, die tägliche hormonelle Situation, und steuern anhand von diesem Training. Da sind wir Meilen weit davon entfernt, wissen überhaupt nicht, ob das irgendein Auswirkung hat, habe keine Ahnung, ob man dort überhaupt etwas rausholen kann. Mhm. Ich bin aber hundertprozentig überzeugt, wenn man versucht zu optimieren, anhand von Beschwerden, aber auch anhand von wie es Frau Hosner auch sagt, anhand von energiegeladenen Tagen, dann hat man nur einen Gewinn.
Ja, also ich verstehe es richtig, Sie schauen nicht einfach die absoluten Hormonwerte an oder wo steht man im Zyklus, sondern Sie gehen eigentlich vom Befinden von der Athletin aus und das kann ja ganz verschieden sein. Das kann sein, dass sie im inneren Winter ist sozusagen oder eher die Menstruationsphase, aber dort vielleicht einfach sehr viel Energie trotzdem hat. Das muss nicht so eine absolute Sache sein. Wenn Sie mir vielleicht gleich mal könnten, erzählen, wie Sie so einen Trainingsplan, so einen zyklusoptimierten Trainingsplan, so einem Beispiel würden zusammenstellen.
Da muss ich sich vielleicht doch ein bisschen enttäuschen. Ich bin jetzt schon über 20 Jahre Trainer und habe zum Beispiel zweimal versucht, bei einer Athletin den perfekten Plan zu erzeugen. Mhm. Und heute habe ich völlig redimensioniert und sage, also es gibt mal ein paar Gegebenheiten. Also eine Gegebenheit, die sich unterscheidet zwischen Frau und Mann, sind wir beim Bindegewebe. Welches Bindegewebe? Und auch dort ist nicht jede Frau gleich. Und dann mache ich quasi so eine kleine Einschätzung, wo ist jetzt die Athletin im Bereich des Bindegewebes? Eher jemand, der ein weiches Bindegewebe hat und ob unter der Frau hat es solche, die einen höheren Tonus haben, ein anderes, starkes Bindegewebe haben. Und dann muss ich dem versuchen, auf Rechnung zu tragen, indem ich Übungen von Anfang ins Training integriere. Meine Athletinnen, wenn ihr die fragen würdet, sagen die auch, wir trainieren nicht zyklusoptimiert trainieren. Mhm. Sie merken einfach nicht, dass sie ein paar Übungen einbauen, weil ich weiss, mhm, okay, wir müssen aufpassen auf Beinachsenstabilität, wir müssen auf das Bindengewebe aufpassen, wir haben ein bisschen Kreuzbandgeschichte, die wir vielleicht ein bisschen sensibler müssen beachten. Also das wird wie automatisch eingebaut.
Mhm. Man merkt schon, wir sind da wirklich im Spitzensport. Wenn wir vielleicht zurückkommen, so ein bisschen auf den Breitensport, so ein bisschen für die Allgemeinsportlerin, können Sie dort aus Ihrem Erfahrungsschatz etwas mit auf den Weg geben, wo sich vielleicht für eignen, um darauf zu achten, wenn man einfach gerne ein bisschen joggen oder ein bisschen ins Fitness geht? Gibt es dort irgend so ein paar Faustregeln, die man könnte für sich probieren?
Die erste Faustregel, die bleibt immer die gleiche, ob Spitzensport oder Breitensport ist. Monitoring beobachten und feststellen, wie es ihm geht, wenn. Das ist ja eigentlich das Prinzip von der Josiane Hossner auch mit ihrem Buch, wo sie sagt, ja, es geht um dich. Nutze deine eigenen Ressourcen. Der Zyklus ist eine Ressource, bietet unglaublich viele Chancen. Und je mehr dass du darüber weißt, desto mehr kannst du diese Chancen nutzen. Und nachher gibt es sicher Situationen, wo ich würde sagen, wo man gerade im Breitensport muss schauen, wo man sagt, hey, wenn gibt es Wassereinlagerungen, die sich vielleicht ungünstig auf Koordination ausüben können. Wenn ist der Körper in einer besseren Spannungssituation, dann kann man vielleicht ein bisschen überlegen, mehr ins Krafttraining zu investieren. Aber auch dort bin ich relativ nahe bei Frau Lehners, die sagen, ja, es gibt so Dominanzen, wo man kann sagen, ja, vor dem Einsprung vielleicht ein bisschen mehr im Krafttraining machen, nach dem Einsprung vielleicht ein bisschen mehr etwas im Koordinativen. Aber auch das ist schlussendlich sehr, sehr, sehr individuell und von der Beobachtung abhängig.
Das Problem ist, dass man heute wirklich nur in den ersten Ansätzen versteht, was Hormone in der Muskelphysiologie, in Verletzungsgefahr etc. auslösen. Das heißt, es gibt immer so kleine Fragmente aus unterschiedlichen Sportrichtungen, wo es einzelne Studien gibt. Aber so dieses Gesamtbild, welche Hormonwirkungen sich da zeigen, versteht man nicht. Und das ist eben jetzt ein Grund, warum wir ein großes Forschungsprojekt mit der Sportmedizin hier in Zürich anfangen, was wirklich genau an dieser Basis ansetzt und dann hoffentlich im Breiten- und im Leistungssport auch gute Grundlagen liefert, damit man eben hormonelle Wirkungen besser mit einbeziehen kann.
Wir kommen nachher ein bisschen weg noch vom Sport und vom Körper hin, einfach zu der Arbeitswelt und vielleicht das Privatleben. Eine Frage, die mich noch interessieren würde, vielleicht noch mal aus der Sportwissenschaft, Sporternährung auch, ob es da sowohl im Breiten- als auch im Spitzensport Sinn macht, je nach Zyklusphase sich verschieden zu ernähren. Frau Lehners, Sie nicken gerade.
Also Essverhalten variiert mit dem Zyklus. Ja, man weiß, dass Frauen eben kurz vor der Regelblutung, während der Regelblutung einfach mehr Kalorien zu sich nehmen. Und ich denke, ja, das ist was, was eben dann auf einer körperlichen Ebene ein Stück weit hormonell reguliert ist. Und das würde ich sicherlich auch in Sportpläne mit einbeziehen.
Genau, also das ist so, dass das Verhalten wirklich variiert. Das sind die Rückmeldungen von Athletinnen auch ganz klar. Und auch dort geht es einfach darum, dass sich die Athletinnen dann bewusst sind, dass sie jetzt in so einer Phase sind, wo vielleicht eben sogar so ein bisschen starke Essgelust vorhanden ist und dass man die Kalorienbilanz so ein bisschen im Griff behalten muss, gerade in der Sportart, wo ich daheim bin, wo das Kraft-Last-Verhältnis halt entscheidende Rolle spielt. Aber auch wieder, es geht sich darum, sich bewusst zu werden, was passiert genau. Dann gibt es vielleicht eine Erklärungshilfe durch durch den Zyklus und aufgrund von dem kann man dann wieder Entscheidungen treffen oder auch Strategien entwickeln.
Mhm. Sehen Sie Sportarten, sowohl die Spitze als auch die Breite, wo es mehr Sinn macht, zyklusbasiert, zyklusoptimiert zu trainieren? Zum Beispiel Gewicht heben, könnte ich mir vorstellen, versus vielleicht eine Läuferin oder eine Fußballerin, oder gibt es da Unterschiede oder kann das bei allen Sportarten gleich viel zur Optimierung beitragen?
Also dort, wo man gute Erkenntnisse hat, ist, dass in der Austauschsportarten wirklich weniger eine grosse Rolle können spielen können. Mhm. Und auch in Schnellkraft- und Kraftsportarten so ein bisschen eine anders gelagerte Situation ist. Dort kommt eben wirklich ein Thema auf, wo man sagt, ja, Frauen- und Krafttraining, das scheint doch ein bisschen eine speziellere Geschichte zu sein, als das bei mit Männern möglich ist, aufgrund vom Verhalt von dem, vom Testosteron-Level. Und dort habe ich das Gefühl, haben wir eine andere Situation. Und eine Situation, die ich finde, die eben sehr, sehr spannend könnte sein, weil man dort noch wenig weiss und eventuell mehr könnte rausholen, wenn man bewusst wüsste, wie muss ich Krafttraining in einem Trainingsplan von einer Frau implementieren, sie wirklich ohne ein Payback hat, dass wirklich etwas passiert.
Da muss man vielleicht noch ergänzen, bei sehr körperbewussten Sportarten bei Frauen hat ein ganz hoher Anteil keinen Zyklus, weil einfach die Gewichtsregulation und oft Reduktion so massiv ist, dass die ihren Zyklus damit quasi ausschalten. Mhm. Und das wäre mir ein großes Anliegen, dass man da Sport und Gesundheit versucht, möglichst optimal zusammenzubringen und guckt, dass eben Normalgewicht unterstützt wird, womit dann überhaupt ein Zyklus, mit dem man arbeiten könnte, vorhanden ist. Mhm.
Wir kommen jetzt gerade weg vom Sport hin zu der Arbeitswelt und dem Privatleben. Zuerst aber noch der Hinweis, alle, die den Durchblick bis jetzt als Podcast gehört haben, können uns auch als Video schauen. Ihr findet uns zum Beispiel auf blick.ch, auf Spotify oder auf YouTube. Und egal, wo dass ihr uns mitverfolgt, wir freuen uns wie immer über ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Zurück zum Zyklus, mit allem, was man jetzt da weiss, vom Sport, von der Forschung, wie fest würde es Sinn machen, das Wissen auch in die Arbeitswelt einfließen zu lassen, ob es jetzt einen Einfluss hat oder nicht, also wie man sich halt individuell fühlt. Frau Lehners, was halten Sie von dem, wenn man sagt, ja, ich nehme mir jetzt 2 Tage Zyklus frei zum Beispiel?
Ich glaube, das in die Arbeitswelt zu integrieren, birgt einige logistische Herausforderungen. Ja, ich glaube, also wenn Sie zum Beispiel bei uns eine Kinderwunschbehandlung wahrnehmen und ich sage, die Oberärztin kann aber heute nicht, die ist irgendwie gerade an einem ungünstigen Zyklustag, die kann die OP jetzt nicht machen und die Anästhesistin kann aber dann leider auch nicht, weil die ist dann eben in einer ungünstigen, das sind Herausforderungen, das funktioniert einfach sehr, sehr schlecht. Und ich glaube, dass man zum Beispiel für Frauen, die jetzt massive Schmerzen bei der Regelblutung haben, zum Beispiel aufgrund von einer Endometriose oder einfach weil die Regelblutung aus anderen Gründen schmerzhaft ist, dann haben wir gute Tools, wo man eben auch Frauen krank schreiben kann, sodass ich auch da denke, so was auch sehr diskutiert wird, dieses menstruationsfrei wieder flächendeckend für alle Frauen, ist da sicherlich nicht die optimale Lösung.
Selbst wenn man irgendwie positive, vielleicht den Zyklus positiv kann nutzen, oder? Also man sagt, hey, an den und den Tagen habe ich mehr Energie, ich bin vielleicht kreativer, ich bin offener. So könnte man es ja durchaus arrangieren. Absolut. Auf der positiven Seite, oder?
Ich würde denken, dass Frauen das auch so machen, ja, dass man eben, ja, wenn man jetzt ein wissenschaftliches Projekt macht, wo Kreativität gefragt ist, dass man das eben dann, wenn man merkt, die Rahmenbedingungen stimmen, dann eher macht als in einer Phase, wo man merkt, die Motivation dafür ist nicht so hoch. Aber ich glaube, nicht in allen Berufen, aber in vielen hat man ja doch einen gewissen Spielraum, so dass man dann auch selbst das so ein Stück weit integrieren kann.
Und Mitte, ja. Man kann da Parallelen zum Sport ja auch ziehen. Also der Wettkampf wird am Tag X stattfinden. Ja. Wird nicht Rücksicht nehmen auf den Zyklus von allen Athletinnen. Und um das, was ja geht, ist auf der Stufe 2, die ich beschrieben habe, bei der Optimierung, geht es ja darum, sich so kennenzulernen, dass ich eine Strategie habe. Das ist ja das, wird jetzt zum Beispiel im englischen Frauenfußball sehr gut praktiziert. Das heisst, Athletinnen haben ein klares Muster, der Coaching-Staff weiss, wer hat wann welche Beschwerden. und sie erhalten quasi Strategien, wie können sie dann mit diesen Beschwerden umgehen und wie können sie das nachher regeln. Sei es jetzt Rückenbeschwerden als Beispiel oder sei es Kopfweh und sie bekommen Strategien oder Hilfeleistungen vom Coaching-Staff, dass sie wissen, ah, okay, dann, wenn das eintrifft, ist das meine Strategie und dass Athletinnen auch lernen, hey, eben, es ist in jeder Zyklusphase, Josiane Hosner hat es ja auch gesagt, in jeder Zyklusphase kann ich leisten, ich habe vielleicht andere Voraussetzungen und muss andere Massnahmen treffen, dass ich leisten kann. Ich habe auch mal ein Mail bekommen von einer Gymnasiastin, die mir geschrieben hat, die gesagt hat, es sei also schon sehr gemein, eigentlich müsse man die Maturaprüfung auf einen Zyklus abstützen von den Maturandinnen. Und dann habe ich dann schon müssen sagen, ja, das wird auch schwierig sein, dass man das so ändert, aber eben das Bewusstsein, wie kann ich in welcher Phase wie leistungsbereit sein, das ist, glaube ich, steht im Zentrum.
Das ist einfach nicht einfach quasi im Zyklus nur unterworfen ist in dem Sinn, sondern wirklich, wie Sie sagen, Strategien hat, um mit den verschiedenen Phasen dann umzugehen.
Und das Zweite, was ich auch noch wichtig finde, ist, und das geht vor allem uns Männern an, ist, wie gehen wir mit kommunizierten Beschwerden um. Und dort sind wir wahrscheinlich, wir Männer gerade noch nicht so weit, dass wenn jemand eben eine Frau sagt in der Arbeitswelt, hey, heute möchte ich lieber für mich arbeiten können, ich würde mich heute ein bisschen zurückziehen, weil ich bin gerade in dieser Zyklusphase, dann sollte es nicht irgendwelche Gesprächsthemen sein, sondern es sollte eigentlich wie normal sein und sagen, ah, okay, ja, ist klar, das akzeptieren wir und fertig ist. Und ich glaube, dort ich habe das Gefühl, Frauen machen immer mehr Schritte, dass sie sich öffnen, dass das Tabu ein bisschen weggeht und jetzt ist es ein bisschen dann auch uns Männer, dass wir ja mit dem lernen umgehen.
Aber ich würde dann da noch einen Schritt weitergehen und würde denken, wenn ein Mann jetzt nicht zyklusbedingt, aber aus irgendeinem anderen Grund auch vielleicht einen Tag hat, wo es ihm nicht so gut geht, dass dann auch wünschenswert wäre, dass der für sich auch in Anspruch nimmt und sagt, heute bitte ich um mehr Rücksichtsnahme, weil ich hänge heute durch.
Oh, unbedingt.
Ja? Und das ist eben
wieder
das,
in dieser Befindlichkeit drin, oder?
Genau,
wo man die eigenen Empfinden wieder ins Zentrum stellt. Und das ist vielleicht, ich sage jetzt mal, in irgendeiner Kreativagentur, in einem Büro, wo man dann so für sich im Ecken kann arbeiten, ist das vielleicht möglich. Dann gibt es aber einfach andere Jobs, die einfach an dem Moment gemacht werden müssen, wo man die Möglichkeit auch gar nicht hat. Oder? Da sind wir wieder beim Thema so über der Arbeitswelt.
Ja.
Wie sich die organisiert.
Und wir sind wieder an dem Punkt, dass der Zyklus halt nur ein Element ist. Wenn dann privat irgendwas anderes passiert ist, warum hat der Zyklus dann da mehr Gewicht wie irgendwie was anderes? Und ich glaube, das ist eine grundsätzliche Frage, wie geht man in einem Arbeitsteam miteinander um, wie viel Persönliches, wie viel eigene Bedürfnisse dürfen da eingebracht werden?
Ist ja die Frage so, oder? Wie privat darf das Ganze sein und wie nicht? Und das kommt immer auf die Firma drauf an. Also in gewissen Firmen ist man fast freundschaftlich miteinander verbunden, in anderen ist es viel anonymer. Also dort gibt es ja auch dann nicht wie die eine Regel. Jetzt haben wir viel Positives gehört, wie man gut mit dem Zyklus kann leben, wie man sogar vielleicht kann nutzen, zum Leistung optimieren. Wir haben aber auch Kritisches gehört, dass es vielleicht gar nicht so einen grossen Einfluss hat. Das ist ja so, in der Wissenschaft, in der Forschung, es gibt selten die absolute Antwort. Das ist immer ein sowohl als auch. Vielleicht zum Schluss noch ein Wort von Ihnen beiden. Was würden Sie so als Grundsatz mitgeben, Frauen, die den Weg durch den Zyklus gehen, so als Faustregel, was am meisten kann helfen? Herr Rothenbühler, Ihnen.
Ja, schon mehrfach erwähnt, das ist das Monitoring, das ist das Aufzeichnen, das ist der einzige Tipp, den ich mir erlaubt habe, meiner Tochter hat gegeben, wo sie ihre Menstruation hat bekommen hat und hat gesagt, das wäre jetzt gut, jetzt würdest du aufschreiben. Hat auch gesagt, es wäre auch noch gut, wenn du aufschreiben und überlegen, ja, wie geht's dir dabei? Und dann bin ich draussen aus dem Thema, mit mir redet sie nicht über das Thema nachher weiter, aber das ist eigentlich wie das Einzige, was ich das Gefühl habe. Und aufgrund von dem bietet sich nachher eine relativ viele Chancen. Wenn man es nicht macht, hat man die Chancen nicht. Zu merken, wann bin ich leistungsbereit, die haben es auch erwähnt, wann bin ich vielleicht kreativ und jetzt im Sport, ja, wann habe ich Beschwerden, dass ich die kann verringern kann oder wann habe ich wirklich meine Hochphase, wo ich vielleicht sogar mehr kann trainieren und probiere, etwas mehr rauszuholen aus dem Trainingsprozess, raus, viel eine optimalere Situation kann schaffen.
Persönliche Muster können erkennen und die dann für sich nutzen. Frau Lehners, von Ihnen noch etwas?
Ja,
zum Schluss
geht eigentlich in die gleiche Richtung, dass ich sagen würde, auf den Körper hören. Vielleicht zeigt er Veränderungen, vielleicht zeigt er aber auch keine. Auch das ist völlig gesund. Und dann, egal ob es jetzt durch einen Zyklus oder andere Faktoren bedingt ist, einfach im Einklang mit dem Körper versuchen, diesen Tag zu gestalten.
Das nehmen wir so als Schlusswort. Danke mal, Frau Lena, Herr Rothenbühler, merci Ihnen für den Besuch und Ihre Expertise.
Ja, vielen Dank.
In der nächsten Folge vom Durchblick gehen wir der Frage nach, wieso aktuell die Esoterik so im Aufschwung ist. Da gibt es selbsternannte Hexen auf TikTok, es gibt Horoskop-Podcasts oder Manifestationscoaches auf YouTube. Die Esoterik, das sieht man, die ist also wieder hoch im Kurs. Welchen Nutzen, aber auch welche Gefahren hat das für den Einzelnen und für uns als Gesellschaft? Was ist brauchbare Lebenshilfe und was ist dreiste Abzocke? Das sind in der nächsten Folge vom Durchblick. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid.
Das ist der Durchblick. Wir liefern Antworten aus der Wissenschaft auf die Fragen, die euch bewegen. Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.